Was haben Robert Scheer, der leider heute nicht da ist, Papst Franziskus und Madonna gemeinsam? Alle drei tragen ein Kreuz um ihren Hals. Das Kreuz ist ein entscheidendes christliches Symbol. Und gerade an Karfreitag kommen wir am Kreuz nicht vorbei. Nein, wir haben heute sogar zwei Kreuze hier im Raum. Drei, richtig. Und wenn wir die am Hals noch mitzählen, dann vielleicht ein paar mehr. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann können wir auf das Kreuz aus zwei Perspektiven schauen. Einmal von der historischen Perspektive. Dass wir sagen, dort am Kreuz ist Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem, circa 33 nach Christus gestorben. Es war ein römisches Kreuz und das römische Kreuz war ein Hinrichtungs- und ein Foltergerät. Dort wurden nur die schlimmsten Verbrecher, die Staatsfeinde Nummer 1, hingerichtet, weil es ein grausamer Tod war. Man hat damit ein Zeichen gesetzt. Wenn du dich mit uns anlegst, dann wird das dein Ende sein. Man kann das Kreuz aber auch von der theologischen Perspektive betrachten. Was hat das Kreuz, was hat der Kreuzestod Jesu eigentlich mit mir oder mit den Menschen allgemein zu tun? Was hat dieses historische Kreuz auch noch heute für mich zu bedeuten? Und genau das möchte ich heute thematisieren. Von dieser Perspektive ausgehend ist das Kreuz einerseits ein Symbol für Leid, für Schmerz, für Strafe und für Schuld, aber gleichzeitig auch für Liebe, für Opferbereitschaft, für Hingabe und Vergebung. Das Kreuz zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt. Und im Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer beschreibt er, warum das Kreuz bzw. die Gnade, die Vergebung etwas Teures ist. Und mit teuer meint er etwas Wertvolles, etwas Kostbares. Er schreibt, teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Gnade und Vergebung sind etwas Kostbares, weil es Gott so viel gekostet hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen etwas flapsig mit dem Kreuz um, beziehungsweise der Kreuzestod ist uns so selbstverständlich. Ja, Jesus ist für Kreuz für mich gestorben, bla bla bla. Und ich möchte nochmal neu aufzeigen, warum das Kreuz eigentlich so wertvoll ist. Und ich habe mein Thema heute schwerelos genannt. Schwerelos oder Schwerelosigkeit. Ich finde das Bild so schön. Ich weiß nicht, woran ihr denkt. Ich denke an einen Astronauten im All oder in diesem bei der Übung, wenn die Schwerkraft, die Erdanziehung ausgesetzt wird und er plötzlich federleicht in der Atmosphäre ist und sein ganzes Gewicht gar keine Bedeutung hat, wie dieser Elefant in der Luft plötzlich. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich einen passenden Psalm gefunden. Und natürlich mag der eine oder andere anmerken, Psalm von David, das passt nicht. David hat doch Jahrhunderte vor Jesus gelebt. Er kannte das Kreuz nicht. Er wusste nicht, dass Jesus für ihn gestorben ist. Aber David wusste, was es bedeutet, wenn Gott einem vergibt. Und genau darum geht es in dem Psalm. Und deshalb finde ich ihn trotzdem sehr passend. Und zwar ist es Psalm 32. Ich lese die ersten zwei Verse. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Jemand, dem die Sünden vergeben sind, ist glücklich zu schätzen. Er ist beneidenswert. Warum das? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Catherine Powers. Catherine Powers lebte in den 70er Jahren und hat sich einer radikalen Gruppe angeschlossen. Diese Gruppe entschloss sich, eine Bank zu überfallen. Jedoch gab es da gewisse Komplikationen. Es lief nicht alles nach Plan und ein Polizist wurde erschossen. Der Polizist war Familienvater. Er hatte 9 Kinder. Und diese Frau macht sich natürlich auf die Flucht. Nach ihr wird gesucht, nach ihr wird gefahndet. Das FBI ist auf der Suche nach ihr. Aber sie schafft es hervorragend, sich zu verstecken. Nach 23 Jahren Flucht stellt sie sich der Polizei. Sie ist es satt, wegzulaufen, sich zu verstecken und sie gesteht ihre Schuld ein. Und sie sagt, ich komme hier nicht hin, weil es mir leid tut oder aus Schuldgefühl, sondern ich möchte endlich wieder ganz werden. Ich möchte wieder heile werden. Ich möchte irgendwann wieder ein einigermaßen normales Leben führen. Ich möchte nicht mehr auf der Flucht sein. Und das bedeutet Vergebung. Gott hilft mir, einen Schlussstrich zu ziehen. Gott hilft mir, ein Kapitel zu beenden und ein neues anzufangen. Ich muss nicht mehr auf der Flucht sein. Ich muss mich nicht verstecken. Ich kann durchatmen. Und was Vergebung ausmacht, verdeutlicht auch noch eine Geschichte. In einer kleinen Stadt gab es ein paar Witzbolde, die sich einen ziemlich fiesen Streich erlaubt haben. Sie haben sich 3 prominente Bürger der Stadt ausgesucht und jedem davon einen anonymen Brief geschrieben. Und der Brief war ganz simpel. Es waren nur 4 Worte. Es ist alles herausgekommen. Nur diese 4 Worte. Es ist alles herausgekommen. Was ist passiert? 2 von ihnen haben innerhalb kürzester Zeit die Stadt verlassen. Und einer, und das ist das Tragische, hat sich sogar das Leben genommen. Ich weiß nicht, was sie geritten hat. Vielleicht die Angst, ihren Ruf zu verlieren, die Angst, angeklagt zu werden, die Angst, dass das rauskommt, was sie versteckt hat. David sagt, glücklich ist der Mensch, dessen Schuld zugedeckt ist, dessen Schuld vergeben ist. Ein solcher Mensch braucht keine Angst mehr haben, dass irgendjemand zu tief bohrt. Er braucht keine Angst mehr zu haben, dass das Verborgene ans Licht kommt. Er braucht keine Angst zu haben, dass jemand die Leichen in seinem Keller findet, weil er hat sie selber hochgebracht. Er hat sie vor Gott gelegt und Gott ist derjenige, der diese Schuld zudeckt. Gott macht frei. Ich bin meine Last los und meine Vergangenheit ist nicht mehr wie ein Klotz an meinem Bein, die mich hemmt und die ich mit mir herumziehe. Ich darf frei sein. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich laufe hier mit dem Rucksack die ganze Zeit rum. Und vielleicht fragt sich einer, was soll das eigentlich? Was macht ihr da? Ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht, weil der Rucksack wiegt schon ein bisschen was. Der ist nicht leicht, er ist nicht angenehm, er belastet mich. Ich merke das die ganze Zeit, er zieht mich ein bisschen runter, ich merke es an den Schultern. Und das soll einfach ein Bild da sein für die Last, die wir mit uns rumtragen. Wir haben alle so einen Rucksack. Und da sind Dinge drin, die uns belasten, Dinge, die wir falsch gemacht haben. Worte und Taten, die wir bereuen, die wir nicht rückgängig machen können. Dinge, für die wir uns schämen. Da sind Dinge drin, die wir uns vielleicht sogar selber nicht vergeben können, weil wir sagen, das ist so schlimm. Oder weil wir sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit gehe, dass ich dazu in der Lage wäre, dass ich das einmal tun würde. Da ist ein Leben drin, das sich nur um mich selber dreht, um das, was ich will, um das, was ich brauche, um das, was ich möchte und das vielleicht sogar auch noch auf Kosten anderer. Aber wenn wir vom Kreuz reden, dann reden wir von einem Angebot. Gott sagt, bring das zu mir. Leg das bei mir ab. Bei mir kannst du deine Last loswerden. Bei mir kannst du Schwere loswerden. Denn mein Sohn hat bereits bezahlt. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Lass dich nicht davon bestimmen. Ich darf hingehen zum Kreuz. Und alles, was mich belastet, loswerden. Und ich muss sagen, jetzt ist der Rucksack wesentlich angenehmer. Jetzt kann ich mich verheddern. Jetzt kann ich wieder weitermachen. Jetzt kann ich mein Leben führen und ich bin frei. Es ist leicht, es ist angenehm. Und was das bedeutet, das habe ich mal erlebt. Ich bin abends von der Jugend, also als ich noch selber in der Jugend war, nach Hause gefahren. Und ich musste, wenn ich mit der Bahn von Köln gekommen bin, noch eine halbe Stunde zu Fuß gehen. Und mit der Zeit habe ich so meine Abkürzungen entdeckt. Und es war spät abends, so 1-2 Uhr nachts. Und eine Abkürzung ging über einen Schulhof, quer drüber. Und ich kam gerade vom Schulhof runter und ein Auto, ganz normales Auto, ist an mir vorbeigefahren. Das Auto hat mich gesehen, oder der Fahrer. Denn das Auto bleibt stehen. Es fährt, setzt zurück und es kommt auf mich zu. Und ich war irritiert und dann ging alles so schnell. Plötzlich springen da zwei Männer raus. Einer hat irgendwie eine Hand an der Waffe und ein Hund bellt im Kofferraum. Und ich bin total irritiert. Aber glücklicherweise waren das nur zwei Polizisten, die meinen Ausweis haben wollten und wissen wollten, was ich hier mache. Während der eine meinen Ausweis hat und die Daten durchgibt, kam ich mit dem anderen ins Gespräch und die sagen, heute im Laufe des Abends haben mehrere Jugendliche randaliert in der Umgebung, an der Schule selber. Und die würden gerne wissen, warum ich hier mich so spät noch rumtreibe, gerade auch bei der besagten Schule. Und in dem Moment war ich so erleichtert, weil ich wusste, egal was er da durchgibt, es wird nichts gegen mich vorgebracht werden. Ich weiß, ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß, ich bin unschuldig. Ich kann denen einen Tagesablauf abschreiben, wo ich überall war, wer die Zeugen sind. Ich habe nichts verbrochen. Und das war so ein angenehmes Gefühl. Ich wusste, gleich kommt er zurück, ich kriege meinen Ausweis wieder. Ich gehe nach Hause und kann müde ins Bett fallen. Alles ist gut. Und das bedeutet Vergebung. Ich brauche keine Angst mehr haben. Ich muss mich nicht verstecken. Ich weiß, Gott hat mich frei gemacht. Weil es gibt immer diese Gedanken, du bist schlecht, du bist so schuldig. Wie konntest du das nur getan haben? Und dann kann ich sagen, nein, das ist alles Geschichte. Das ist alles am Kreuz. Gott hat dafür bezahlt, er hat mich neu gemacht. Mir ist vergeben. Jedoch hat die Sache einen Haken. Denn das Leben geht weiter. Und gerade an Karfreitag muss ich an die Jünger denken. Die Jünger, die 3 Jahre in Jesu Nähe waren, sie haben ihn erlebt, sie haben gehört, wovon er geredet hat. Sie haben die Wunder gesehen, sie waren in Jesu Gegenwart, das ist Wahnsinn. Und dann, in Jesu schwersten Stunde, wenn er in den Garten geht und Angst hat vor dem, was ihm bevorsteht, wenn er mit sich selber am Kämpfen ist, sagt er zu ihm, bleibt mit mir hier, wacht mit mir, betet mit mir, leistet mir Rückendeckung. Und was machen sie? Sie schlafen ein. Und dann wird Jesus verhaftet. Er wird abgeführt und was machen die Jünger? Sie hauen ab. Sie haben Angst. Sie lassen ihn im Stich. Ich muss an Petrus denken, der sagt, Jesus, wenn diese Feiglinge dich alle verraten, ich bleib bei dir. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und Petrus steht zu seinem Wort, er folgt als Einziger. Aber dann kommt die Situation, dass die Leute ihn fragen, hey, gehörst du nicht auch zu ihm? Er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe nichts mit dem Mann zu tun, ich kenne ihn gar nicht. Und dann kräht der Hahn und er begreift, dass er Jesus gerade verleugnet hat, dass er Jesus gerade abgestoßen hat und auch er rennt weg, weil es ihm so leid tut, weil er Scham erfüllt ist. Aber ich muss an Judas denken, der auch 3 Jahre mit Jesus verbracht hat. Und dann ist ihm das bisschen Geld wichtiger und er ist bereit, Jesus, seinen Freund, seinen Meister zu verkaufen und ihn dann auch mit einem Kuss zu verraten. Und das zeigt mir einfach, dass Menschen, die nah an Jesus dran sind, es nicht immer leicht haben, nicht immer perfekt sind. Und ich glaube, das kennen wir auch, wenn wir uns unseren Alltag anschauen. Und dann haben wir unseren Rucksack und plötzlich merken wir, ach, die Kinder sind wieder so anstrengend und ich habe die Geduld verloren und mich vielleicht im Ton vergriffen, wütend reagiert und zack, ist der erste Stein wieder im Rucksack. Und dann habe ich meinen Partner falsch behandelt, weil ich wieder meinen Dickkopf durchsetzen wollte, dass ich wieder wollte, dass alles so läuft, wie ich es gern möchte. Und der nächste Stein ist drin. Und dann ist wieder eine blöde Situation und ich möchte mich selber rausreden. Es ist jetzt ungut, die Wahrheit zu sagen. Also komm, machst du mal eine Notlüge und du bist fein raus. Und schon wieder ist ein weiterer Stein drin. Und mein Chef ging mir heute auf die Nerven. Und was er wieder von mir wollte und was ich ihm in Gedanken alles an den Kopf geworfen habe, ist der nächste Stein in meinem Rucksack. Und dieser nervige Kollege im Büro. Ich war so froh, als ich endlich Pause hatte und er war nicht dabei und ich konnte mich mit den anderen ein bisschen über ihn auslassen. Und dann habe ich den nächsten Stein. Und jetzt war wieder eine wichtige Klausur oder Prüfung. Ja, und ich habe zu spät angefangen zu lernen, aber ich brauche eine gute Note. Und dann habe ich fleißig bei meinem Nachbarn abgeguckt. Habe mir auch fleißig vorher einen Spicker gemacht und habe den nächsten Stein drin. Und ich hatte jetzt ein gutes Gespräch mit meinem Freund. Wir haben uns lange nicht gesehen und wir kamen auf den Glauben zu sprechen, aber irgendwie war mir das unangenehm. Ich wollte nicht dieses Thema jetzt aufwerfen und dass er denkt, was bist du denn für einer, wie bist du denn geworden? Und ich habe ihr das auch verraten. Und den nächsten Stein. Und ich hatte in dieser Woche für alles Zeit, außer für Gott. Zum Beten war ich zu müde und zum Bibellesen hatte ich natürlich auch keine Zeit. Und irgendwie innerhalb der Woche ist der Rucksack wieder so extrem schwer. Er ist wieder so belastend. Er hat wieder so viel Gewicht. Und David, der diesen Psalm geschrieben hat, er wird in der Bibel beschrieben als ein Mann Gottes. So wie Gott sich einen Menschen wünscht. Aber auch David hatte seinen schwachen Moment. Er sah eine hübsche Frau und er hat seine Macht als König missbraucht. Und hat sie zu sich holen lassen. Er hat mit ihr geschlafen. Und das Problem war, es war die Frau von einem guten Freund. Und sie ist jetzt schwanger. Und natürlich kann man zu dem Fehler stehen, aber David will das nicht. Er möchte es verheimlichen und das führt dazu, dass er seinen Freund umbringen lässt. Und er versucht alles zu kaschieren. Und in diesem Zusammenhang schreibt David dann die nächsten Verse in dem Psalm, wo es heißt, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, wurde ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Dieses Verheimlichen, dieses in sich hineinfressen, das belastet ihn. Das raubt ihm die Kraft, das raubt ihm die Freude, weil der Rucksack so voll ist, weil er so schwer ist, weil er ihn lähmt, weil er ihn herunterzieht. Er zerbricht unter dieser Last. Er kann nicht mehr. Warum verheimlicht er das? Weil er ein König ist. Weil er ein Mann Gottes ist. Er hat einen großen Ruf zu verlieren, einen großen Namen zu verlieren. Es wäre ein Skandal, wenn er das zugeben würde. Und so verheimlicht er es 1 Jahr lang. Und er leidet selber darunter. Und natürlich auch seine Beziehung zu Gott. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Die Angst, sein frommes Bild, sein frommes Image zu verlieren, weil man sagt, auch ich mache nicht alles richtig. Auch ich versage mal. Auch ich bin nicht perfekt. Auch ich brauche Vergebung. Auch ich muss mal auf jemanden zugehen und sagen, es tut mir leid. Da habe ich etwas nicht richtig getan. Da habe ich dich verletzt oder da war ich ungerecht dir gegenüber. Aber man möchte es lieber verstecken. Man möchte viel lieber den Schein wahren und man merkt nicht, dass man sich selber damit kaputt macht und gleichzeitig auch in immer mehr Problemen verzettelt. Und dann schreibt David weiter. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts zertrinken. Denn du bist mein Schutz und du bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Deshalb sagt David, glücklich ist der, dem Gott vergibt, weil es eine Riesenbefreiung, eine Riesenerleichterung ist. Man muss es nicht so weit kommen lassen wie David, der daran fast zerbricht. Wir alle wissen, und ich glaube, die Eltern sagen es ihren Kindern, es ist gut und wichtig, regelmäßig, und mit regelmäßig meine ich im Idealfall täglich, seine Unterwäsche zu wechseln. Wenn man das nicht tut, fängt es irgendwann an zu kratzen, zu jucken, es riecht nicht mehr so angenehm und vielleicht reagiert auch die Haut. Es ist gut und wichtig, regelmäßig den Müll rauszubringen. Sonst wird die Tonne immer voller, es breitet sich in der Wohnung aus, es fängt an zu stinken, Fruchtfliegen vermehren sich, es fängt an zu schimmeln, der Schimmel fängt an, sich auszubreiten und zu wuchern. Deshalb ist es wichtig, den Müll rauszubringen. Und genauso ist es mit Sünde. Es ist wichtig, ständig damit aufzuräumen. Sie nicht zu horten, sie nicht zu verstecken und wuchern zu lassen, weil auch sie ihre Auswirkungen hat. Sie fängt an, mich selber zu infizieren, dass ich denke, ach, ich bin doch so schlecht und ich schleppe so viel mit mir rum. Ich bin so ein schlechter Mensch. Und deshalb wirkt es sich auf meine Beziehung zu Gott aus. Wie kann ich zu Gott kommen, wenn mein Rucksack so voll ist? Ich kann zu Gott nicht beten, weil er hört mich doch eh nicht. Ich habe so einen riesen Rucksack. Und es fängt an, sich auf meine Beziehung zu anderen Menschen auszuwirken. Karfreitag bedeutet, es gibt einen Ort, wo ich Vergebung bekomme. Auf Golgatha, einem stillgelegten Steinbruch, den Menschen teilweise auch benutzt haben, um ihren Schutt loszuwerden. Und genau da kann ich meinen Schutt, meine Last loswerden. Da kann ich es ablegen, jeden Tag aufs Neue. Und wenn mein Rucksack so voll ist, gehe ich wieder zum Kreuz. Und kann wieder alles loswerden. Und ich bin wieder frei. Und ich kann dieses Kapitel beenden und Gott bitten, mir neue Kraft zu schenken. Mich zu behüten, mich zu begleiten und damit sein zu lassen. Und wenn der Rucksack wieder anfängt, Gewicht anzunehmen, dann muss ich nicht erst warten, bis ich es nicht mehr tragen kann, sondern ich kann gleich dahin und wieder abladen. Viele sagen, wenn ich zum Glauben gekommen bin, habe ich eine zweite Chance bekommen. Und das stimmt und das würde ich auch unterschreiben. Ich würde sogar auch sagen, dass wir auch eine dritte Chance bekommen. Und eine vierte. Und eine fünfte. Und eine sechste. Und eine siebte. Und ich könnte den ganzen Tag hier stehen und weiterzählen. Weil Gott bezahlt hat. Weil Gott sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst. wenn du es bei mir ablegen möchtest. Das macht Karfreitag so kostbar. Ich darf Karfreitag jeden Tag feiern, weil ich jeden Tag neu die Vergebung in Anspruch nehmen darf, weil ich jeden Tag neu Gott bitten darf, an mir zu arbeiten.